ich bin froh, dass auch du dich mit dem Titel geplagt hast. Also ich habe schwer überlegt in den letzten Wochen, was eigentlich damit gemeint ist. Und heiß, kalt, heißer, sehr heiß, wir suchen den Fokus. Und nachdem ich diesen Vortrag nach dieser Bericht von Umweltkontamination auf Intensivstationen im Krankenhaus halte, glaube ich, dass wir über Ausbruchsuntersuchungen reden. Und ich denke, ich kehre jetzt einmal zu etwas zurück, das haben Sie wahrscheinlich das letzte Mal gesehen, wie Sie studiert haben, das ist die berühmte Infektionslehre, die Übertragung von Mikroorganismen. Und hier haben wir immer zwar keinen Fokus, aber eine Quelle und diese Quelle hat ein Ziel und das ist üblicherweise der Patient. Und dazwischen gibt es die direkte Übertragung und die indirekte Übertragung. Und das sagt Ihnen eigentlich schon alles, damit sind Sie schon gerüstet, um alle Übertragungen zu verhindern, weil direkt bedeutet von Mensch zu Mensch. Das heißt, wenn ich jetzt neben jemandem mit Grippe sitze und er niest mich an und ich bekomme die Grippe, bin ich das Ziel und es wurde direkt übertragen. Und alles andere, wenn zum Beispiel Gozer, wenn er jetzt wirklich eine Infektion gemacht hätte, wird über ein Vehikel übertragen, über eine Oberfläche, aber über alles mögliche andere indirekterweise, dann würde das eine indirekte Übertragung sein auf das Infektionsziel. Und das würde gleich nach sich ziehen, und jetzt muss ich das nur schauen, wie das funktioniert, dass eben hier die Frage ist, wie werden jetzt eigentlich Infektionen im Gesundheitswesen am häufigsten übertragen. Das heißt also, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich hoffe auch, dass meines funktioniert. Der Michael hat mir erzählt, es geht ganz super es geht doch ganz super, wie man sieht, mit Slido. Und bitte mitmachen, also wie werden Infektionen im Gesundheitswesen am ehesten übertragen? Also für Infektionen, die man definitiv im Krankenhaus oder sonst irgendwas kriegt, sind das jetzt Tröpfchen, also zwei können Sie nicht einigen, airborne, Kontakt, airborne, Aerosole, ein Gemisch von Tröpfchen und von kleinen Partikeln. Airborne sind ganz kleine Partikel, die sogenannten Tröpfchenkerne. Dann gibt es Aerosole, das ist so ein Gemisch von beiden, können relativ große Tropfen und kleine Tröpfchen sein, über Blut- und Körperflüssigkeiten, über Vektoren oder auch über sexuelle Übertragung. Das sind eben diese Übertragungswege, die ich Ihnen anbieten kann, die von Mensch zu Mensch erfolgen können. Und der Kontakt ist natürlich am ehesten nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern auch indirekt. Also lassen noch ein bisschen voten. Weil wir sind jetzt schon länger stabil, gehen weiter, eigentlich wissen wir es nicht. Es gibt eigentlich keine Untersuchungen darüber, wie wird was eigentlich übertragen. Ist das jetzt Kontakt oder nicht? Aber wir wissen natürlich, dass es Surrogatmarker dafür gehen. Die Übertragungswege, wie gesagt, von Mensch zu Mensch oder über Gegenstände, respiratorisch Tröpfchen, Tröpfchenkerne, Blut, Körperflüssigkeiten, Vektoren oder die vertikale Infektion von Mutter auf Kind, das ist so auch. Und hier haben wir die Studie, also die Euro-PPS, das ist das, europaweit Infektionen, die in Gesundheitseinrichtungen erworben worden sind oder assoziiert sind mit ihnen, also mit Katheter, mit medizinischen Handlungen und so weiter und so fort und die jetzt derzeit wieder stattfindet, die wir eigentlich jetzt in Österreich periodisch anbieten, so alle 2 Jahre mit verschiedenen Krankenhäusern. Also wir im AKH machen sie jetzt eigentlich seit 2 Jahren öfter, also seit 2012 fast jedes zweite Jahr. Und hier sieht man, dass man festgestellt hat, also die häufigsten Infektionen sind die Lungenentzündung, dann Harnwegsinfektionen, postoperative Wundinfektionen, die Sepsis, also das Sepsis ist der Untersepsis und dann Clostridium difficile. Also man sieht schon, das ist hier, da kann man natürlich überlegen, wo kommen die her? Und man wird sich natürlich auch fragen, ist die Lungenentzündung jetzt durch eine Tröpfcheninfektion entstanden oder nicht? Und da müsste man wahrscheinlich tiefer hineingehen. Darüber gibt es eigentlich wenig Studien, weil die über Tröpfchen übertragen werden würde, wäre zum Beispiel die Legionellenpneumonie, die man im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes bei einem nicht gut gewarteten Krankenwassersystem bekommen könnte. Das ist also nur könnte, wir wissen es nicht. Wir wissen schon, dass es diese Pneumonien gibt, aber wir wissen es nicht von dieser Untersuchung her. Auf der anderen Seite muss man sehr gut sagen, dass natürlich multiresistente Erreger, wie wir vorher gehört haben, sehr häufig eben über Kontakt auf Oberflächen angebracht werden, durch Kontakt auch zum Beispiel auf andere Patienten. Das heißt, hier wird wahrscheinlich auch die Kontaktübertragung am häufigsten sein und dann die endogene Pneumonie, die ja durchaus immer wieder eine Rolle spielt, oder durch endogene Erreger assoziierte Pneumonie bei Beatmung oder ähnliches durchaus eher durch diese Kontaktübertragung in Frage gekommen ist. Lüftungssysteme spielen eher eine untergeordnete Rolle, außer sie sind sehr, 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 sehr schlecht gewartet. Und wie gesagt, bei Mundinfektionen, Harnwegsinfektionen und ähnliches würde ich das auch eher in den Vordergrund sehen. Aber wie gesagt, man kann das auch immer schwer nachzufüllen. Also wenn man noch einmal sagen, was könnte über Tröpfchen oder was wird über Tröpfchen übertragen, das ist die Grippe, das ist RSV, Masern, Varicellen. Also wenn Sie einen Varicellenfall haben und Sie haben Leute, die da empfindlich sind, bekommen Sie sie, aber auch Pneumocystis carinii, ein Pilz. Wenn jemand Pneumocystis carinii aushustet, zu können, Personal, aber auch Mitpatienten Pneumocystis carinii bekommen. Die wenigsten werden wirklich krank. Tuberkulose ist möglich, gibt es Berichte über die Legionellen, aber natürlich auch über Aerosole, SARS-CoV-2. Und das sehen wir halt immer wieder, dass jetzt immer noch, wenn Patienten nicht erkannt werden mit einer fluoriden SARS-CoV-2-Infektion, beziehungsweise wenn sie quasi erst noch inkubieren und dann erst positiv werden, ist es bei ihren Kontakten relativ wahrscheinlich, dass sie dann auch diese Infektion bekommen werden, wenn sie nicht immun sind. Also wir sehen das jetzt zwar nicht jetzt dauernd, aber es ist einfach vorhanden und daher sind wir halt nach wie vor sehr vorsichtig bei den Testungen und bei den Patienten, dass sie also entsprechend ein niedriges Risiko haben, um nicht zu übertragen. Dann Kontakt natürlich multiresistente Erreger, hauptsächlich Candida auris, Norovirus. Norovirus ist also ganz klassisch. Blut- und Körperflüssigkeiten spielen jetzt keine Rolle mehr, weil wir die Universal Precautions, also universelle Vorkehrungen gegen Übertragung haben. Wir verwenden Einmalprodukte, wir verwenden Handschuhe. Es ist schon, also dadurch ist die Übertragung von Hepatitis B und C eigentlich fast null. Vektoren gibt es Berichte, und ich zeige es Ihnen später, von Denguefieber, sexuelle Übertragung. Hier gibt es Berichte eigentlich aus Alten- und Pflegeheimen, dass es da durchaus dazu kommen kann, dass sich also mal eine Gonorrhoe ausbreitet. Im Krankenhaus habe ich keinen Bericht gefunden. Und die vertikale Übertragung kann natürlich im Rahmen einer Sepsis von Mutter auf Kind erfolgen. Hier ist eine Zusammensammlung von zum Beispiel Ausbrüchen. Hier wurden Ausbrüche von multiresistenten Erregern untersucht. Das waren über 700, die sie untersucht haben, um eigentlich herauszufinden, inwiefern die Antibiotikagabe eine Rolle spielt. Und man sieht also schon so, dass also vor allem die Gabe von Antibiotika, und das sagt die rechte Grafik, schon auch die in der Gruppe, die eben multiresistente Erreger sind alles Kohortenstudien. Wer hat multiresistente Erreger, nicht multiresistente Erreger von Ausbruchsuntersuchungen, sieht man, dass die Verwendung von Antibiotika natürlich am ehesten mit in dem Fall carbapenemresistenten, multiresistenten Erregern verbunden waren. Man sieht, es geht quer durch den Gemüsegarten. Also es sind nicht nur die Carbapeneme, sondern jedes andere Antibiotikum auch. Es heißt eigentlich nur, dass diese Patienten sehr erfahren sind, weil Daptomycin wirkt ja bekanntlicherweise nicht gegen MRDO, aber immerhin sind die Patienten mit Antibiotika behandelt werden. Was noch dazu gehört, ist natürlich, dass die Umgebung der Patienten, die eben als Quelle dienen können. Und hier gehören eben nicht nur die Patientenumgebung im Zimmer, jede Oberfläche, sondern auch jedes Medizinprodukt, das sie verwenden. Und hier ist eben die richtige Aufbereitung, Reinigung, Desinfektion von diesen Oberflächen absolut notwendig. Was jetzt derzeit heiß diskutiert werden, sind Endoskope. Endoskope können mit multiresistenten, auch insbesondere mit den carbapenemresistenten Erregern besiedelt sein. Das heißt, es liegt ein besonderer Fokus auf die Aufbereitung dieser Endoskope, die ja eigentlich und meines Erachtens ausschließlich nur mehr maschinell erfolgt, wiewohl auch diese Endoskopwaschmaschinen auch von der Konstruktion her, sagen wir so, manchmal ihre Tücken haben und dann, wenn sie mal kontaminiert sind, gar nicht einmal wieder so einfach klar zu bekommen sein. Also hier wird auch bei uns in Österreich einmal im Jahr beprobt. Und wenn man sieht, dass eine Maschine, wie gesagt, immer nicht so gute Resultate oder Nachweis von MRDO, also von einem carbapenemresistenten oder einem gramnegativen Stäbchen im letzten Spülwasser bietet, dann muss man sich schon überlegen, was ist hier los? Ist das eine Kontamination? Und wenn man mehrere Maschinen entdeckt, und muss man auch manchmal feststellen, dass diese Maschinen end of life oder die Konstruktion halt nicht mehr zeitgemäß sind. Das, was noch dazu kommt, ist, es kommt natürlich etwas jetzt bei den Endoskop-Waschmaschinen dazu, dass sie zum Beispiel vorschlagen, man verwendet das letzte Spülwasser, was ja an sich sauber ist und wirklich, wirklich clean ist. Man wieder noch einmal für die Induktion, für den nächsten Waschgang, wenn man ja Wasser sparen will. Und die Maschinen, die wir derzeit gesehen haben, haben gesagt, na, also das ist noch nicht genau das, was wir wollen. Also da brauchen wir noch ein bisschen technisches Refinement, bevor sowas zulässig ist. Also man sollte sehr vorsichtig sein bei den Energiesparvorschlägen und noch warten, weil in dem Fall wäre es sinnvoll, dass dieses letzte Spülwasser auch eine bestimmte bakterizide Temperatur erreicht hat und die auch hält und dann erst wieder wiederverwendet wird und nicht länger steht. Also die Stehzeiten von Flüssigkeiten sind immer schlecht. Dann noch, warum ein Einfachraum hier ist, das ist eigentlich nur eine gute Ausrüstung, Auflistung, wo können überhaupt überall multiresistente Erreger sein oder überhaupt Erreger sein. Candida auris ist irgendein böser Candida-Stamm, den wir Gott sei Dank einmal nicht haben, aber weltweit deswegen eine Rolle spielt, weil sie sehr selten ist und weil sie relativ resistent gegen Antimykotika hat. Und man sieht also sich her, dass die einfach überall picken kann, nicht nur am Bett und nicht am TV, in der Abwasch, also im Waschbecken, am Fenster, am Boden, überall auf dem Lichtschalter, an der Wand, im Bathroom, überall. Also offensichtlich ist es sehr resilient und ist relativ sticky und kann sich also von nicht desinfizierten Händen sehr, 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 sehr gut verbreiten lassen. Und nämlich dann geht es gleich weiter, wohin ohne Händedesinfektion, wo sie hin, überall hingeht, weiter auf den sauberen Versorgungswagen, auf den Beatmungsmaschinen, wenn man hingreift, auch auf alle anderen Systeme, auf den Computertastaturen, Thermometer, sogar auf der Schutzausrüstung, also auf den Handschuhboxen. Also wenn man vertragen kann, hat man sich wirklich die Mühe gemacht, dieses Tier nachzuverfolgen. Und wenn man jetzt nicht nur die einzelnen Stellen sieht, das ist noch wie diese Candida auris in New York verbreitet worden ist, da sieht man also verschiedene, das schwarz fest umrandete sind Krankenhäuser. Das andere, was so ein Dachel hat, sind Pflegeheime und man sieht, wie diese Patienten mit der Candida auris herumgekommen sind und wie sie sich dann mehr oder weniger in New York verbreitet haben, weil diese Patienten ja transferiert werden. Und das ist natürlich schon recht spannend zu sehen, also wie eine Ausbreitung erfolgen kann, wenn nicht rechtzeitig oder wenn man nicht die einfachen, wie soll man sagen, Regeln des hygienischen Arbeitens, Händedesinfektion, saubere, desinfizierte, intensivstationäre Patientenumgebung und Trennung von rein und unrein einhält. Das ist noch die Publikation bezüglich Dengue-Übertragung in einem Krankenhaus, in dem Fall in Sao Paulo. Gut, da wird jeder sagen, ja, das ist eh klar. Nein, das ist natürlich nicht klar, weil wir müssen dazu sagen, das ist zwar Aedes aegypti, aber wir haben zum Beispiel Aedes albopictus, also diese Tigermücke bereits bei uns in der Umgebung vom AKH gefunden. Die überträgt dann nur das Westnilfieber. Und jetzt finden wir mit der Erderwärmung so wirklich ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass auch vektorübertragbare Erkrankungen in einem Krankenhaus sein können. Also es ist immerhin. Und wenn man jetzt das Ganze sich noch überlegt, wie ist das jetzt eigentlich? Und es ist ganz wichtig, eben diese Infektionswege sich zu verinnerlichen, um eben auch gleich die Gegenoffensive zu starten, also dass man eben sich wirklich die Hände vor allem desinfiziert, aber auch über eine Patientenumgebung nachdenkt, die einfach zu reinigen, einfach zu desinfizieren, die überschaubar ist und so weiter und so fort. Und ich meine, Sie wissen alle, wie das ist auf Intensivstationen. Das ist nicht der Fall, aber hier gibt es natürlich auch sehr emsige Leute, die ununterbrochen die Umgebung der Patienten doch dann desinfizieren. Und das ist natürlich nicht nur, was die Krankheit betrifft. Man hat natürlich den Erreger, das ist eben in dem Fall SARS-CoV-2. Man hat die gramnegativen Stäbchen oben, das sind diese roten Dinger, und dann hat man auch noch diese Kokken. Und es ist natürlich die Frage, wie ich es übertrage, wie ist überhaupt diese ganze Auswirkung auf sie und dann natürlich, wie reagiert der reagiert der Organismus, die Patienten, wenn nicht alle Patienten werden krank, die multiresistente Erreger haben. Das ist immer so, ja, der ist ja eh nicht krank. Das Problem ist, er kann leider als Quelle fungieren für jemanden, der dann krank ist, indem man dann schwer therapieren oder gar nicht therapieren kann. Und daher möchten wir keine Transmission. Wie Corona geht, das wissen wir inzwischen. Das heißt, etwas, was sehr häufig bei uns in unseren Landen ist, ob das die Fledermaus war oder nicht, das sei dahingestellt. Aber das ist natürlich eine sehr häufige, das ist eigentlich die Risikosituation. Wenn man jetzt sagt, wir wollen nicht mehr testen und ich möchte trotzdem so quasi sicher von Corona sein, dann dürfen Sie Ihre Leute nur einladen, wenn sie nicht in einer Risikosituation vorher waren, sprich 10 Tage keine Menschenansammlungen mit nicht näher Bekannten und deren Gesundheitszustand auch nicht näher bekannt waren, Menschen zu sein. Also das spricht, laden Sie Eremiten ein, dann ist Ihre Abendeinladung perfekt und Sie können alle sicher sein. Wir gehen weiter von Corona aus, das ist so das Corona-Bild und ich möchte Ihnen nur einfach so Bilder zeigen, damit Ihnen das einprägt, wie hier diese Ausbrüche überall sind, noch zu Beginn der Pandemie, bevor das alles wird. Und hier sehen wir ein Bild, das es ungefähr von 30 Jahren früher ist. Das ist MRSA, der sich verbreitet hat von Großbritannien zuerst in die USA, von den USA dann wieder zurück nach Europa, nach Australien, nach Südamerika. MRSA ist immer da, MRSA ist an sich unter Kontrolle, muss man dazu sagen. MRSA ist gut unter Kontrolle, eben wegen den, erstens, dass man weiß, dass es ihn gibt, zweitens, weil man weiß, dass er eben krank machen kann. Es gibt auch natürlich Therapeutika dagegen, aber natürlich wird er immer da sein, das ist klar. Und was natürlich schon auch nach MRSA oder mit MRSA gekommen ist, ist natürlich ein Fokus auf Händehygiene, auf entsprechende Aufbereitung und Reinigung und Desinfektion von der Patientenumgebung. Das ist die nächste Pandemie, die multiresistenten Erreger, und das sind jetzt ein paar neue, die da unten stehen, die New Delhi Metallobeta-Lactamase, die NDM zum Beispiel, also Carbapenemase, produzierende gramnegative Bakterien, in dem Fall meistens Enterobakterien. Pseudomonaden haben sie eher weniger, aber wenn sie sie haben, sind sie eben sehr interessant. Dann Neisseria gonorrhoeae zum Beispiel ist durchaus auch resistent gegen Cephalosporine, die man dagegen anwendet. Das ist schon noch ein großes Problem. Wir merken natürlich im Krankenhaus weniger davon, aber für die Betroffenen schon. Und dann die Linezolid-resistenten Enterobakterien. Und es ist wieder diese globale Verbreitung von ähnlichen Klonen. Also das ist schon noch interessant, wie das läuft. Und wenn man jetzt überlegt, ja, was macht jetzt die Hygiene, die man gerufen hat bei dieser Ausbruch, und da muss man immer noch wissen, was heißt das überhaupt? Es muss eine Häufung von zum Beispiel gesundheitssystemassoziierten Erkrankungen und MRGN sein, über das normale Ausmaß hinaus. Das heißt, man wird immer so eine Hintergrundaktivität haben, die müssen Sie wissen, die man am besten eine Surveillance hat. Das Ziel einer Ausbruchsuntersuchung, das ist so, dass die Theorie ist rasche Erkennung der Ursache und Verhinderung weiter Übertragung und dann eine methodische Vorgangsweise, damit man eben die gemeinsam zugrunde liegende Quelle und Ursache findet. Und da kann man eben diese berühmte deskriptive und analytische Epidemiologie, die Fallkontrollstudie anwenden, Falldefinitionen und mikrobiologische Untersuchungen von Patienten und Umgebung. Also bei Krankheiten, also bei Infektionen, ist natürlich die Falldefinition wichtig. Und Sie können sich alle erinnern, wie oft Sie sich bei Corona verändert hat. Das ist am Anfang nicht ganz einfach. Es ist überhaupt einmal diese Falldefinition zu finden, ist sicher eine große Herausforderung, üblicherweise mal relativ weit gefasst und dann wird sie fokussiert und aufgeklärt. Und wie geht das Hygieneteam jetzt davor? Und das sind zwei Dinge, die gleichzeitig erfolgen, nämlich die Sicherstellung, ob es wirklich eine Epidemie ist und gleichzeitig, dass man schon sagt zu den Betroffenen, was ist los, was machen, wer macht was. Man sagt die Falldefinition und Diagnostik. Diagnostik können auch Lungenröntgen, was auch immer sein, also mikrobiologische Diagnostik. Überblick schaffen, Information, und das sind zwei Dinge. Also die rechte Spalte ist definitiv etwas, was gleich am Anfang auch dazu kommt. Man muss die Informationssteuerung beginnen, Management informieren, wenigstens das Station, also Stationsleitung, die dann gemeinsam mit eventuell sogar die Öffentlichkeitsarbeit, kommt darauf an, welcher Bereich betroffen ist. Man muss Hilfe holen, zum Beispiel die Desinfektionsassistenten, eine Menge andere, die mithelfen können, die Techniker zum Beispiel, um irgendwelche zusätzlichen Geräte zu installieren oder ähnliches. Man muss natürlich auch das Umfeld informieren. Daneben bilden die anderen die Haberts-Hypothese, sammeln alle Fälle, machen Schlussfolgerungen, die Maßnahmen, da hat der Lukas schon vorher gesagt, Fälle isolieren. Das ist einmal das Erste, was bevor der Hygieniker denkt, also wie man als Infektiologe nimmt man eine Blutkultur ab, als Hygieniker versucht man sie mal zu isolieren, weil dann kann man darüber nachdenken, was man als Nächstes macht. Dann Diagnostik-Screening, Abstand schaffen, organisatorische Maßnahmen wie zum Beispiel eine Stationssperre, wenn man nichts weiß. Das ist sicher etwas, was nicht jetzt etwas Leichtfertigtes ist und spätestens dann muss man das Management schon an Bord haben. Und wenn man dann wieder auf der anderen Seite ist, inzwischen hat man alles analysiert, kann gezielte Präventionsstrategien formulieren, macht aber weiter kontinuierliche Kommunikation und zum Schluss schreibt man einen Bericht. Das gehört natürlich auch dazu, aber meistens ist der Bericht inzwischen schon ein Log geworden, weil während der ganzen Geschichte schreibt man die ganze Zeit eine Art Diskurs und das ist dann gleichzeitig auch der Bericht. Was ich noch sagen wollte, was ganz, ganz wichtig und was ich eigentlich als sehr schöne Grafik finde von der CDC, von den US Centers of Disease Prevention and Control, das ist die Kommunikation. Das ist etwas, was die Hygieniker eigentlich dauernd machen sollten und tun, in ihrem Umfeld natürlich, und das ist so die wirklich das, wie es ist. Be first ist, dass man sagt, okay, da ist was, da müssen wir was machen und wir müssen jetzt mit den Betroffenen, man muss nicht gleich die Kronenzeitung anrufen, aber man sollte auf jeden Fall die Betroffenen und auf jeden Fall wenigstens das Management und die oder das die Stationsleitung und über die das Management informieren, dass da was ist, dass wir weitere Schritte haben. Und das Zweite ist, es muss stimmen. Ja, also es kann nicht irgendwas daher erzählt werden. Man muss wirklich gleichzeitig denken und gleichzeitig schon analysieren, ist das überhaupt ein Ausbruch, woher kommt er, was kann das genau sein. Man muss auch ganz wahr sein, man muss wirklich aufrichtig sein. Es ist ganz wichtig, damit man glaubhaft bleibt. Das ist auch ganz wichtig. Deswegen Transparenz, Datentransparenz ist immer eine sehr wichtige Geschichte. Muss natürlich, wenn man jetzt in die Öffentlichkeit geht, die auch sagen, dass es leid tut und wie auch immer. Das ist natürlich etwas, was wir mit der Öffentlichkeit machen und natürlich gleichzeitig macht man die alle Maßnahmen und so weiter und so fort. Und zum Schluss natürlich auch, wenn irgendwas passiert, ist es natürlich so. Man muss auch respektieren, man sagt, es ist halt nicht, wir können nicht alles im Griff haben, das ist auch völlig normal. Aber ich glaube, das ist einfach so eine schöne Grafik, wo ich wirklich sagen würde, bitte, das ist ganz wichtig. Was ist noch für uns von Corona übergeblieben? Und das ist etwas, worüber wir uns sehr freuen, weil es eigentlich immer so ist, wenn man eine schwierige Situation in einem größeren Ausbruch, zum Beispiel Neonatologie mit Sepsis oder so gemeistert hat, ist dann alles wieder gut und es ist vergessen. Und jetzt gibt es aber Gott sei Dank nach Corona immerhin die Überlegung, dass man vielleicht doch sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dass man auch Trainings machen kann für Ausbrüche, dass man Schulungen kontinuierlich macht für Verwendung von Schutzkleidung und wie verhalte ich mich bei den Situationen, dass man einfach diese Situationen durchspricht, probt, sagt, es kann immer wieder kommen. Es kommt, wir haben auch immer wieder kleine Mini-Ausbrüche. Aber es ist genau das, dass man daran arbeitet, dass man sagt, und hier gibt es ein extrem gutes Dokument von der WHO 2022, das heißt Preparedness, Readiness and Response. Das ist einfach, dass man immer vorbereitet ist. Das ist einfach so die Organisation in Teams, dass man weiß, wen rufe ich wo an. Also wir versuchen das in den Hygienerichtlinien unterzubringen. Wer ist wo zuständig? Wir sprechen auch mit denen und versuchen das natürlich auch dann immer wieder nachzuvollziehen, ob das noch aufrechter bleibt. Es ist so ähnlich wie mit dem Programm. Man muss dann wieder ein Retraining machen, weil manchmal ändern sich Strukturen. Und dann hat man natürlich eine Guidance, also eine Anleitung für jede Maßnahme und dann die Readiness heißt, dass man trainiert, also zum Beispiel anziehen und ausziehen ohne Kontamination von Schutzkleidung, das ist glaube ich essentiell, dass man auch trainiert, wie kann ich damit umgehen, wann kann ich jenes machen, wenn ich geistig, man schaut sich an, wie die Leute damit umgehen, wie sind die allgemeine Hygienegebarungen und wie die sich das Verhalten auf den diversesten Stationen einfach präsent sein, besuchen und natürlich in dem Fall die Surveillance, das ist eigentlich die Erfassung von den zum Beispiel postoperativen Wundinfektionen, von Infektionen, die im Krankenhaus, also mit Gesundheitssystem assoziiert sind, am besten Bereiche einbinden. Also wir kriegen manchmal Hilfe von verschiedenen Stellen. Also wir machen nicht alle alleine Surveillance, aber wir wissen Bescheid darüber, dass bestimmte Bereiche machen ihre eigene und die wir mithelfen. Und dann natürlich die Antwort mit Aktionen, mit Maßnahmen, wer macht was und Dokumentation. Ich bin schon am Ende, keine Sorge. Tatsache ist, diese Maßnahmen sind Regeln, Verhalten, das sind Prozessmaßnahmen. Das sind etwas, was man schnell machen kann, die aber Arbeit bedeuten. Die bedeuten Arbeit, die bedeuten Aufwand, das ist belastend für Sie, für die Ärzte, für die Pflege, für jeden. Es ist einfach, Verhalten ist ändern und Verhalten aufrechterhalten ist aufregend, anstrengend und es ist ein hoher Aufwand. Und daher, da muss ich wieder zurück, so, jetzt schauen wir mal. Und im Prinzip, und jetzt kommen wir zurück zu den Neuz- und Umbauten, zu den Bauten von Intensivstationen. Im Prinzip sollte man alles möglichst in einer Struktur so haben, dass eben ein hygienisches Handeln unterstützt bleibt, wird durch Raumplanungen, durch entsprechende Infrastruktur, durch Infrastruktur von Umgebung, von Wasserleitungen, entsprechenden Lüftungssystemen, vom Platz, von Wegeplanung und so weiter und so fort, weil genau das ist die Unterseite des Eisbergs, die ich Ihnen beim letzten Mal schon erzählt habe. Der klinische Betrieb ist die Spitze, die wir sehen, und unten ist alles das, und da kann man eine Menge guter Dinge machen. Hygiene hängt von allen ab, das ist einmal das eine. Hygiene kann nur passieren, wenn es jeder macht. Und ich danke vielmals, die Händehygiene ist nach wie vor eine der essentiellen und einfach durchzuführenden Methoden. Dankeschön.